Ja, wir hatten verabredet und uns das so aufgeteilt, dass ich jetzt ein bisschen was zum volkswirtschaftlichen Rahmen und Hintergrund sage und dann auch auf einige ethische Kriterien für die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen eingehe. Frage also, was sind öffentliche Güter und Dienstleistungen und warum werden bestimmte Güter und Dienstleistungen öffentlich angeboten? Die Antwort darauf ist mehrteilig. Ein Grund, warum man Güter öffentlich anbietet, ist der, dass kein Mensch auf die Idee kommen würde, sie als private Güter anzubieten. Nämlich deshalb, weil kein Marktpreis dafür durchsetzbar ist oder weil, wenn sie einmal angeboten werden, auch niemand von ihrer Nutzung ausgeschlossen werden kann. Dafür gibt es aus allen möglichen Bereichen Beispiele. Früher waren Straßen ein gutes Beispiel dafür, als man noch nicht so technisch fortgeschritten Maut erheben konnte, wie das jetzt zumindest auf den Autobahnen möglich ist. Also wenn eine Straße erstmal gebaut ist, kann man kaum verhindern, dass jeder darauf fährt. Zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand gilt das für die meisten Straßen auch heute noch. Das gilt für ein weniger gut greifbares, aber doch sehr wichtiges und wertvolles Gut wie saubere Luft. Wenn die Luft sauber ist und eine gute Qualität hat, kann eigentlich niemand von ihrer Nutzung ausgeschlossen werden. Es gilt aber auch für andere Sachen im Gesundheitswesen. Wenn wir eine hohe Impfrate haben in einer Bevölkerung, dann bietet die einen hohen Infektionsschutz, auch für diejenigen, die nicht geimpft sind. Wenn wir ein hohes Bildungsniveau in einer Gesellschaft haben, bietet das gute Voraussetzungen für Demokratie, für wirtschaftliche Entwicklung, für internationale Wettbewerbsfähigkeit. Von diesen Werten kann auch niemand ausgeschlossen werden. Das heißt, auch bei den Gütern im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich, wo es grundsätzlich möglich ist, jemand von ihrer Nutzung auszuschließen, also zu sagen, in diese Schule kannst du nicht gehen, oder wo es möglich wäre, das mit einem Preis zu verbinden, kann es durchaus ein gesamtgesellschaftliches und damit öffentliches Interesse daran geben, dass diese Güter in Anspruch genommen werden. Und zwar möglichst von allen oder von vielen. Jedenfalls von mehr, als es der Fall wäre, wenn das nur über einen Marktpreis geregelt würde. Man spricht dann von positiven externen Effekten, die entstehen für eine Gesellschaft insgesamt und von deren Nutzen wiederum auch nicht leicht individuell zurechenbar ist. Das sind so die theoretischen Hintergründe ein bisschen. Weitere Gründe können sein, dass es bestimmte Qualitätsstandards für Güter und Dienstleistungen gibt, die man gerne erhalten möchte, durchsetzen möchte, kontrollieren möchte und wo man davon ausgeht, dass das leichter möglich ist und direkter möglich ist, wenn die Güter von der öffentlichen Hand angeboten werden. Ein wichtiger Punkt in der gegenwärtigen Debatte darum, dass wir Privatisierung brauchen, weil wir uns einfach die öffentlichen Güter und Dienstleistungen nicht mehr oder nicht im bisherigen Umfang leisten können, stellt Dinge wie das Gesundheitswesen und andere öffentliche Güter als reine Kostenfaktoren dar. Das halte ich für ein großes Problem und gleichzeitig für etwas, was so häufig wiederholt wird und was in den Medien so oft so dargestellt wird, dass es meistens nicht mehr hinterfragt wird. Öffentliche Güter werden nur noch als Kosten betrachtet und vermittelt. Man spricht von Kostenexplosion. Dabei muss man schon mal genauer hingucken, wie das zum Beispiel im Gesundheitswesen ist. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttosozialprodukt hat sich seit 2000 nur noch ganz geringfügig erhöht. Insgesamt liegt er in Deutschland bei knapp 11%. Ich sage ein paar Zahlen im internationalen Vergleich. Mal dazu, in Österreich liegt der Prozentsatz deutlich günstiger bei 8%, aber in der Schweiz liegt er etwas über 11% und in den USA liegt er bei ca. 15%. Dass Gesellschaften im Laufe der Zeit absolut und auch relativ mehr Geld für Gesundheitsleistungen ausgeben, muss nicht grundsätzlich negativ sein. Also das ist der Punkt, ich denke, das darf man nicht immer nur als Kostenexplosion, als etwas Negatives darstellen. Es ist eigentlich in einer hochentwickelten Gesellschaft und in einer Gesellschaft mit unserer demografischen Entwicklung völlig normal. Es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, beziehungsweise ganz verschiedene Ursachen kommen hier zusammen. Eine wachsende Anzahl älterer Menschen trägt dazu bei, weil die meisten Menschen in ihren letzten Lebensjahren die höchsten Gesundheitskosten verursachen, beziehungsweise den höchsten Bedarf an Gesundheitsleistungen haben. Es ist natürlich auch ein Ausfluss des medizintechnischen Fortschritts. Es ist sehr viel mehr möglich als vor einigen Jahrzehnten und diese neueren Dinge kosten auch in den meisten Fällen mehr Geld. Es ist aber auch ein Ausdruck veränderter Präferenzen. Gesundheit ist uns heute einfach mehr wert und mit steigendem Einkommen können wir uns auch leisten und die meisten wollen sich das leisten, relativ mehr Geld für ihre Gesundheit auszugeben. Es ist volkswirtschaftlich auch Ausdruck davon, dass man mehr in den Produktionsfaktor Humankapital investiert. Und es kann natürlich auch ein Ergebnis mangelnder Effizienz sein. Das will ich überhaupt nicht ausschließen, das kommt sicher an manchen Stellen auch noch dazu. Woran man das misst, wie effizient ein Gesundheitswesen ist, darüber kann man wirklich abendelang diskutieren. Die OECD hat eine ganze Reihe von Faktoren, Indikatoren festgelegt, mit der sie dann auch Gesundheitssysteme verschiedener Länder vergleicht. Zu diesen Indikatoren gehören die Kindersterblichkeit, die soziale Gerechtigkeit aber auch eines Gesundheitssystems, also die Fairness der Finanzierung, das Gesundheitsniveau der Bevölkerung und die Patientensouveränität. Was nicht berücksichtigt wird, also bei diesem Vergleich schneidet Deutschland hinter Italien, Österreich, Großbritannien und der Schweiz nicht so sehr gut ab. Was dabei aber zum Beispiel nicht berücksichtigt worden ist, sind Faktoren, wo Deutschland sehr gut ist, nämlich bei der Säuglings- und Kindersterblichkeit, bei der Steigerung der Lebenserwartung in den letzten 30 Jahren und so weiter. Also es kommt sehr darauf an, welche Indikatoren man wählt, um diese Systeme zu vergleichen. Und das wird häufig nicht transparent gemacht. Was sicher eine Rolle spielt, auch in der gegenwärtigen Situation, und Sie hatten ja auf die WTO hingewiesen, der Gesundheitsmarkt gilt als einer der größten Zukunfts- und Wachstumsmärkte für die nächsten Jahre. Dort werden Gewinne im mehrfachen Milliardenbereich erwartet und das macht es natürlich für private Anbieter äußerst attraktiv. Frage ist also auch, was ist Ziel eines Gesundheitswesens oder was sollte Ziel eines Gesundheitswesens sein? Ziel eines sozialen, solidarischen Gesundheitswesens ist eine medizinische Versorgung und Pflege für Kranke und Pflegebedürftige, sinnvolle Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel Impfungen, aber durchaus eine ganze Reihe von anderen Dingen auch, die zur Erhaltung der Gesundheit beitragen. Während, das hatte Herr Deppe schon gesagt, das private Angebot oder die Privatisierung natürlich darauf hinausläuft, wenn das über einen Markt geregelt wird, dass das Angebot mit Gewinnerzielungsabsicht läuft und diese Dienstleistung nicht für im Sinne einer möglichst guten Gesundheitsversorgung erbracht wird, sondern eben wie ein Gut wie jedes andere auch. Und damit kann es ein wesentliches Ziel eines Gesundheitswesens meines Erachtens nicht optimal erreichen. Wer krank ist, muss behandelt werden. Eine Blinddarmoperation ist nicht eine Leistung, auf die ich auch verzichten kann, wie auf einen Friseurbesuch. Das heißt also, häufige Argumentation, dass Patienten das selbst entscheiden können sollen, dass wir mehr Wettbewerb brauchen, mehr Eigenverantwortung, die kann hier einfach nicht greifen, weil die meisten Menschen es sich nicht aussuchen, wann sie an was erkranken, und sie können in den allermeisten Fällen auch nur sehr eingeschränkt darauf Einfluss nehmen, wie sie und mit welcher Therapie, mit welchen Medikamenten sie behandelt werden. Das schließt schon aus, dass Gesundheit oder Gesundheitsdienstleistungen und Güter tatsächlich wie andere Güter und Dienstleistungen behandelt werden. Und ich denke, dass wir einen Anspruch auf eine solche Behandlung haben, wie sie sie brauchen, unabhängig von ihrer individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit. Das darf sich nicht nur auf akut lebensbedrohliche Situationen beziehen, sondern durchaus auch auf Situationen, wo es um das Mindern oder Verhindern von Leiden geht. Die privaten Kliniken, wie viel Zeit habe ich schon noch?
Ziemlich streng.
Okay. Die privaten Anbieter, wenn man zum Beispiel mal auf die Homepage der Röhm-Klinik AG geht, argumentieren ganz offen damit in Texten, die dort sehr, ja, jedermann zugänglich sind, dass sie davon ausgehen, dass aufgrund der jetzigen Finanzierungsregelungen im Gesundheitswesen mit den sogenannten DRGs, die Diagnosis Related Groups, die können nicht, in vielen Fällen nicht kostendeckend sein. Das ist bekannt. Die gehen davon aus, dass eine Frage der Zeit ist, bis noch sehr viel mehr öffentliche Kliniken ihnen einfach wie reife Äpfel in den Schoß fallen, weil die öffentlichen Träger sie nicht mehr halten können, weil kein Geld für die nötigen Investitionen da ist, beziehungsweise weil der politische Wille dafür fehlt, die nötigen Investitionen zu tätigen. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir noch, dass das, was immer als öffentliche Armut und praktisch als Alternativlosigkeit bezeichnet wird, hausgemacht ist und eine Folge politischer Entscheidungen, eine Folge von steuerpolitischen Entscheidungen. Bei Vergleichen mit dem Ausland kann man sehr gut feststellen und nachvollziehen, dass in Ländern, die schon eine längere Erfahrung mit privaten, mit einer fortschreitenden Privatisierung öffentlicher Güter haben, wie zum Beispiel Kanada. Das gilt jetzt nicht nur fürs Gesundheitswesen, das gilt auch für den Bereich von Schule und von Kinderbetreuung, von den öffentlichen Versorgungswerken, Wasser und Elektrizität und so weiter, dass in fast allen Fällen das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger teurer und schlechter geworden ist. Also die Qualität steigt keineswegs zwangsläufig, wenn es ein privater Anbieter tut. Und die Ziele, die zum Beispiel auch die Röhm-Klinik AG verbreitet, dass sie ein flächendeckendes, hochwertiges Angebot anstrebt, die stehen immer unter der Prämisse, dass das gewinnbringend und effizient möglich ist. Und sie sagen auch, dass bei der Übernahme für den Erfolg maßgeblich ist, wie groß das Veränderungspotenzial für die Prozessabläufe, für die Arbeitsabläufe, für die Finanzierung und so weiter ist, wenn ein solcher Verkauf stattfindet. Ja. Lassen Sie mich einen kurzen Absatz sagen. Ja? Dann ist es. Okay, gut. Gut. Solidarität, Subsidiarität und Gerechtigkeit sind die drei Grundprinzipien eines sozialstaatlichen Gesundheitssystems. Die flächendeckende, qualitativ hochwertige Versorgung muss unabhängig von der individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit sein. Entscheidend ist also an der Stelle, wie man Gerechtigkeit definiert. Häufig wird ja auch im Zusammenhang von sogenannter Leistungsgerechtigkeit Gerechtigkeit verstanden. Wir müssen also unterscheiden zwischen Bedarfsgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit. Wir müssen aufpassen, wenn die Nachfrage und der Bedarf, wenn der Bedarf gleichgesetzt wird mit kaufkräftiger Nachfrage. Das passiert immer dann, wenn es heißt, es muss über den Markt und über den Wettbewerb geregelt werden und die Nachfrage bestimmt das dann, wenn der Bedarf ist in der Regel mehr als die kaufkräftige Nachfrage. Es geht auch darum, dass man Solidarität und Eigenverantwortung nicht gegeneinander ausspielt und Eigenverantwortung nicht mit finanzieller Leistungsfähigkeit gleichsetzt. Und dass klar ist, dass das Krankheitsrisiko nicht vollständig individualisiert werden darf. Sie hatten gesagt, das ist ein allgemeines Lebensrisiko. Wenn es danach geht, müsste man sehr viel stärker berücksichtigen, dass Armut krank macht, dass Arme in der Regel früher und stärker krank werden, dass die teuren Patienten die sogenannten multimorbiden Fälle sind und das sind in der Regel die Ärmeren. Das zeigt sich auch an der geringeren Lebenserwartung von armen Menschen. Und es geht schließlich darum, ob wir die Bewertung von Kosten und Nutzen des Gesundheitssystems nur utilitaristisch oder betriebswirtschaftlich betrachten und nicht auch den Aspekt von Humanität und Verteilungsgerechtigkeit stärker einbeziehen wollen. Effizienz ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Kategorie. Man kann Effizienz auch als Zielerreichungsgrad verstehen und definieren. Und es kommt also darauf an, wie wir unsere Ziele auch politisch formulieren und festlegen, was tatsächlich langfristig effizient ist.